Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal nehmen wir uns den letzten Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, vor. Immer noch geht es darum, wie Paulus seinen Dienst als Apostel versteht. Nun ist die Situation im ersten nachchristlichen Jahrhundert gewiss eine ganz besondere. Das noch junge Christentum ist noch immer im Entstehen. Die Zahl der Christen wächst stetig, und dennoch stößt Paulus bei der Verbreitung des Evangeliums vielerorts auf großen Widerstand. Auf jeden Fall hat vieles von dem, was Paulus im 2. Korintherbrief über seinen Dienst als Apostel schreibt, auch für die Durchschnittschristen von damals und heute Gültigkeit. Und selbstverständlich auch für diejenigen, die als Verkündiger des Evangeliums unterwegs sind und die mit der Botschaft von Jesus Christus nicht überall für Begeisterungsstürme sorgen. Wer sich auf den Weg macht, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen, der muss mit Widerstand rechnen. Je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, bekommt man lediglich ein vornehmes Desinteresse zu spüren, beißenden Spott, blanken Hass oder sogar körperliche Gewalt. Der Apostel Paulus hat im Laufe der Jahre ein reichhaltiges Repertoire an ablehnenden Reaktionen kennengelernt. Und gerade den 2. Korintherbrief hat er ja mit einem Hinweis auf seine Leidenszeit in der Provinz Asien eröffnet. Da sei er so verzweifelt gewesen, dass er schon dachte, nicht mehr lebend davonzukommen. Im weiteren Verlauf seines Briefes hat Paulus dann geschildert, was ihn trotzdem bei der Stange hält. Aufrichtig, wie Paulus nun mal ist, liest sich das Ganze nicht wie ein Werbeprospekt, der junge Christen für die Berufsausbildung zum Apostel interessieren soll. Vielmehr scheint es so zu sein, dass Paulus sich immer wieder selbst vor Augen führen muss, warum sein Dienst sinnvoll und wichtig ist. Die Liebe Christi drängt uns, schreibt er in Kapitel 5, Vers 14, und erinnert sich dann selbst daran, dass Jesus Christus für die Sünden aller Menschen gestorben ist, damit sie an ihrer Schuld nicht zugrunde gehen. Sie leben, schreibt Paulus, und meint damit Leben im geistlichen Sinne. Und weiter heißt es dann, sie leben hinfort nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Für Jesus leben und für ihn tätig werden, das gilt für den Apostel Paulus genauso wie für seine Mitarbeiter, für die Christen in Korinth, an die er schreibt, aber auch für die Christen des 21. Jahrhunderts. In Kapitel 5 erreichen wir nun Vers 17. Paulus schreibt dort, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Im Grunde bedeutet das, wenn jemand Christus als seinen Herrn und Erlöser annimmt, dann wird dadurch das eigene Leben völlig umgekrempelt. Deshalb wird dieser Bibelvers auch gern von Christen zitiert, die davon erzählen wollen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Meistens erzählen sie dann auch, welche schlechten Angewohnheiten sie sich mittlerweile abgewöhnt haben und welche Lieblingssünden für sie inzwischen kein Problem mehr sind. Aber ich meine, dass wir noch ein wenig tiefer schürfen müssen. Hier ist ja von einer neuen Kreatur die Rede, von einem neuen, einem andersartigen Geschöpf. Das führt mich zurück zu dem biblischen Bericht über die Schöpfung des Menschen. Adam und Eva, die beiden ersten Menschen, wurden von Gott geschaffen, um mit ihm in enger Gemeinschaft zu leben. Doch die Menschen wollten mehr, sie wollten sein wie Gott. Und deshalb fielen sie auf die verführerische Stimme des Teufels herein, der in Gestalt einer Schlange zu der Frau sprach, »Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? An dem Tag, da ihr von dem Baum in der Mitte des Gartens esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.« Wie die Geschichte weiterging, ist bekannt. Es kam zum berühmt-berüchtigten Sündenfall. Und seitdem geht kein Mensch über diese Erde, in dem nicht auch ein Stück Rebellion gegen Gott steckt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, So lautet Gottes Beurteilung nur wenige Kapitel später. Das Böse ist also zu einem festen Bestandteil der Gattung Mensch geworden. Wenn Paulus nun im 2. Korintherbrief schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, dann deutet sich hier etwas revolutionär Neues an. Etwas, was den Sündenfall nicht rückgängig und die Schattenseiten der Menschheitsgeschichte nicht vergessen macht. Aber die Beziehung des Menschen zu Gott wird auf eine neue Basis gestellt. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Als Mensch auf dieser Welt gleiche ich dem alten Adam, der tief in seinem Herzen den Wunsch in sich trägt, selbst sein zu wollen wie Gott. Diese Anmaßung führte zu der Vertreibung aus dem Paradies. Zwischen Gott und Mensch entstand eine tiefe Kluft. Doch weil Jesus Christus auch für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, sie sozusagen von mir weggenommen hat, werde ich von Gott nicht länger mit dem alten Adam identifiziert. Ich bin eine neue Kreatur, die jetzt mit Jesus Christus identifiziert wird. Ich stelle mir das manchmal ganz bildlich vor, wie Gott mein Tun und Handeln auf dieser Erde mit einem sorgenvollen Stirnrunzeln begleitet. Doch statt zu sagen, dieser kleine alte Adam kann es einfach nicht lassen, den großen Mann zu markieren, heißt es dann auf einmal, ach, das ist ja ein Freund von Jesus, mein Sohn hält so große Stücke auf ihn, dass er sogar für ihn ans Kreuz gegangen ist. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Wenn Gott mich ansieht, dann sieht er in mir nicht mehr in erster Linie den alten, aufsässigen Adam, sondern er identifiziert mich mit seinem geliebten Sohn, der auch für meine Sünden gestorben ist. Nun mag sich manch einer denken, ist ja schön und gut, dass der Apostel Paulus die Möglichkeit erwähnt, eine neue Kreatur zu werden. Aber wie steht's mit mir? Bin ich wirklich eine neue Kreatur, obwohl doch in meinem Leben noch so manches nach dem alten Adam müffelt? Diese Frage lässt sich am besten mit einem Satz aus dem Munde Jesu beantworten. Er hat einmal gesagt, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.« Also, auch wenn's noch nach dem alten Adam müffelt, es kommt nur darauf an, Jesu Wort zu hören und dem himmlischen Vater zu glauben, der ihn gesandt hat. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns in dieser Sache nicht auf unser Gefühl verlassen und auch nicht auf verschiedene Erfahrungen, die wir gemacht haben. Da können wir nämlich ganz schön ins Straucheln kommen. Verlassen wir uns stattdessen lieber auf das, was Jesus gesagt hat, denn da sind wir auf der sicheren Seite. In unserem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, erreichen wir nun Vers 18. Der nimmt direkt Bezug darauf, dass jemand in Christus eine neue Kreatur ist. Paulus schreibt, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Als Pastor wäre ich nie auf die Idee gekommen, meinen Dienst als ein Amt zu bezeichnen, das die Versöhnung predigt. Aber eigentlich trifft das den Nagel genau auf den Kopf. Wobei es hier nicht um ein versöhnliches Miteinander unter den Menschen geht, sondern um die Versöhnung mit Gott. Wie ich vorhin geschildert habe, ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch seit Adams und Evas Zeiten gestört. Schuld daran ist der Mensch. Doch aus sich heraus kann er die Kluft, die zwischen ihm und Gott besteht, nicht schließen. Dazu braucht er Hilfe von außen. Er braucht einen Versöhner, der die gestörte Beziehung wieder in Ordnung bringt. Meiner Meinung nach sollten wir die Begriffe Versöhnung und Errettung deutlich voneinander unterscheiden. Denn Versöhnung geht sozusagen noch einen Schritt weiter. Wenn ein Mensch Sündenvergebung erhält, dann ist damit erst einmal der Gerechtigkeit, die Gott fordert, Genüge getan. In diesem Zusammenhang scheint mir der Begriff Errettung genau passend zu sein. Versöhnung schließt dagegen für mich ein, dass das Leben eines Erretteten völlig auf den Kopf gestellt wird, dass es zu einer Neuausrichtung in seiner Lebensweise kommt, dass er neue Prioritäten setzt, dass man diesem Menschen auch ein Stück weit anmerkt, dass er eine neue Kreatur geworden ist. Bei all dem geht es aber nicht darum, sich selbst in Zeug zu legen, um den Mitmenschen zeigen zu können, was sich seit der Hinwendung zu Jesus Christus alles getan hat, sondern Versöhnung geschieht ja von Jesus her. Das wird im nächsten Vers unseres Bibeltextes auch noch einmal ausführlich entfaltet. Dort heißt es: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Diese Versöhnung ändert alles. Gott aber verändert sich nicht. Er ist immer derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Deshalb heißt es in diesem Vers, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Anders ausgedrückt, die Welt hat von Gott ein Angebot bekommen zur Versöhnung. Und dieses Angebot steht, egal ob sie es annimmt oder nicht. Größtenteils, so können wir es überall beobachten, legen die Menschen keinen Wert auf Gottes Versöhnungsangebot. Schon bei Jesaja heißt es in prophetischer Vorausschau, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Gern möchte ich noch einige andere Bibelstellen zitieren, die auf die Versöhnung mit Gott Bezug nehmen. So heißt es zum Beispiel im ersten Kapitel des Kolosserbriefes, Gott hat es wohlgefallen, dass er durch seinen Sohn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Ein ganz neuer Aspekt, der hier erwähnt wird, ist, dass Gott durch seinen Sohn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel. Manche Auswirkungen dieser Versöhnung sind für uns also gar nicht sichtbar. Interessant ist die Tatsache, dass hier zwar der Himmel erwähnt wird, aber nicht die Hölle. Dieser Ort der Gottesferne kann keine Versöhnung mit Gott erfahren, wird sich eines Tages aber Jesus Christus unterwerfen müssen. Denn in Kapitel 2 des Philipperbriefes heißt es, Gott hat seinen Sohn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jetzt kommt es, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Mit der Umschreibung unter der Erde ist die Hölle gemeint. Also, von der Versöhnung mit Gott profitieren diejenigen, die auf der Erde leben und die im Himmel sind, aber nicht die in der Hölle. Und jetzt noch einmal zurück zum Kolosserbrief, Kapitel 1, denn da steht, in welcher Weise die Menschen von der Versöhnung mit Gott profitieren. Paulus schreibt, auch euch hat Jesus nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Und das, obwohl ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken. Die Versöhnung mit Gott hat also ganz massive Auswirkungen auf den Menschen, während Gott immer derselbe bleibt und sich nicht verändert. Eine Welt, die unter dem Versöhnungsangebot Gottes steht. Was machen die einzelnen Menschen daraus? Im 8. Kapitel des Johannesevangeliums wird berichtet, dass eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt wurde. Pharisäer und Schriftgelehrte brachten sie zu Jesus und wollten von ihm wissen, wie ihre Untat zu bestrafen sei. Wird er wohl sagen, steinigt sie, denn so ist es nach dem Gesetz des Mose vorgeschrieben? Oder wird er sie, sozusagen gesetzeswidrig, freisprechen? Nun, Jesus tut weder das eine noch das andere, sondern fängt damit an, etwas auf die Erde in den Staub zu schreiben. Auch als sie ihn wieder bedrängen, gibt er ihnen keine direkte Antwort, sondern sagt nur, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Dann bückt er sich erneut und schreibt weiter auf die Erde. Was er da wohl aufschreibt? Im Buch des Propheten Jeremia ist davon die Rede, dass die Namen derjenigen auf die Erde geschrieben werden, die Gott verlassen. Zitat: alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Hat Jesus womöglich damit angefangen, den Namen dieser und anderer Ehebrecherinnen auf die Erde zu schreiben? Wie es auch sei, im Johannesevangelium wird weiter berichtet, dass sich die Pharisäer und Schriftgelehrten alle davon machen, und zwar die Ältesten zuerst. Ich will hier keine wilden Gerüchte in die Welt setzen, aber wer weiß, vielleicht haben einige der älteren Herrschaften selbst schon mal eine Beziehung zu einer anderen Frau gehabt. Und nun wurde deren Name womöglich von Jesus in den Sand geschrieben. Das wäre jedenfalls ein guter Grund, sich erwischt zu fühlen und ganz schnell die Fliege zu machen. Es dauert nicht lange, bis Jesus mit der Ehebrecherin allein dasteht. Nur er könnte jetzt einen Stein auf sie werfen. Aber nichts liegt ihm ferner. Stattdessen fragt er sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So der Bericht aus dem Johannesevangelium. Und nun lassen Sie mich noch einmal aus unserem Bibeltext den Anfang von Vers 19 vorlesen. Er lautet: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Genau das hat die Ehebrecherin erlebt. Jesus verschließt nicht die Augen vor ihren Sünden, aber er rechnet sie ihr nicht mehr zu. Und das können wir heute auch erleben, nachdem Jesus für ihre und für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Wir erreichen nun Vers 20 unseres Bibeltextes. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn Paulus hier den Begriff Botschafter verwendet, dann sollten wir ruhig mal an einen Botschafter denken, der als oberster Beauftragter eines Staates in einem fremden Land lebt. Dort repräsentiert er seine Heimat, genauer noch das Staatsoberhaupt seines Heimatlandes. So versteht der Apostel Paulus auch seinen Dienst. Er ist sozusagen ein Repräsentant Jesu Christi in einem fernen Land, in einem Land, das so anders ist als seine himmlische Heimat. Was Paulus hier zum Ausdruck bringt, hat der Apostel Petrus ganz ähnlich empfunden. Allerdings spricht er davon, dass Christen Fremdlinge und Pilger sind auf Erden. Und hier noch ein Zitat von Paulus aus dem Philipperbrief. In Kapitel 3 schreibt er dort: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wenn ein Land in einem anderen Land eine Botschaft eröffnet und einen Botschafter dorthin entsendet, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die beiden Länder gute und möglichst enge Beziehungen zueinander pflegen wollen. Bei Gott ist das nicht anders. Indem er Paulus und viele andere Christen, die eigentlich ihr Bürgerrecht im Himmel haben, in die Welt sendet, zeigt er damit, dass er nach wie vor Interesse an dieser Welt hat. Die Menschen, die Jesus Christus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, sind Jesus und seinem himmlischen Vater nicht egal. Ich komme nun zum letzten Vers unseres Bibeltextes. In Vers 20 hieß es ja zuletzt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und nun die Fortsetzung in Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus wusste von keiner Sünde. Das heißt, Jesus und die Sünde sind so weit voneinander entfernt, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und dennoch hat Gott ihn zur Sünde gemacht, indem er ihm unsere Sünden sozusagen aufgeladen hat. Und Jesus hat dann am Kreuz mit seinem Tod für unsere Sünden bezahlt. Diese Botschaft gilt es weiterzugeben an diejenigen, die sich noch selbst mit ihren Sünden herumplagen. Und lassen Sie uns das auch tun in Dankbarkeit Gott gegenüber, der der Welt ein Versöhnungsangebot macht. Ihm sind die Menschen nicht egal. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.